Also ich wollte als erstes unsere Gruppe vorstellen. Ganz rechts die Christiane, die Daniela und wir beide heißen Katja.
Wir haben das Thema das Bilderbuch der Schuld, zu dem wir ein Rollenspiel vorbereitet haben, das wir Ihnen jetzt vorspielen werden. Ey, seht mal, da ist ja Rudi.
Hallo.
Hallo Rudi, was machst du denn da?
Meine Schuld ist so schwer, dass ich sie nicht mehr tragen kann. Ich versuche sie zu verstecken.
Aber was bringt denn das, wenn du sie einfach hinter die Mauer schmeißt?
Ja, wisst ihr was Besseres? Durch meine Schuld habe ich alle meine Freunde verloren.
Wieso? Was hast du denn angestellt?
Ich habe gelogen und betrogen, geflucht und gestohlen.
Ich hatte das gleiche Problem wie du, Rudi. Doch als ich dann zum Glauben an Jesus kam, nahm er alle meine Schuld von mir und warf sie in das Meer des Vergebens und Vergessens.
Da kommt dann die Schuld nicht mehr zum Vorschein. Dann hätte ich sie auch gleich hinter die Mauer werfen können.
Wenn Jesus dir einmal vergeben hat, kannst du die Schuld ruhig vergessen. Die kommt nie wieder zum Vorschein.
Und wie kommt man zum Glauben an Jesus?
Ja, komm doch mal mit in den Jugendkreis. Wir können sie auch mal so treffen, in der Bibel lesen und zusammen beten.
Das ist eine gute Idee. Und wann ist der Jugendkreis?
Der ist montags von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Ich kann dich ja abholen.
Ja, und wie treffen?
Können wir mal telefonieren.
Ja, ist gut, danke.
Tschüss. Tschüss.
Ja, zuerst möchte ich unsere Gruppe vorstellen. Das ist die Janine Heinrich, das ist der Steven Seifritz, der Frank Sommer und ich bin die Lela Lange. Und wir erzählen die Geschichte vom verlorenen Sohn und der Frank fängt an.
Wir haben die Geschichte in 10 Stufen unterteilt. 5 Stufen, die vom Vater zum Tiefpunkt führen und 5 Stufen, die wieder zurück zum Vater führen. Also, einer von 2 Söhnen eines reichen Mannes wollte unabhängig sein und ließ sich deshalb sein Erbe frühzeitig auszahlen. Danach verließ er seinen Vater und vergeudete das Geld für unnütze Dinge. Daraufhin wurde er von einem neuen Arbeitgeber und dessen Geld abhängig, also genau das Gegenteil von dem, was er erreichen wollte. Und am Ende saß er schließlich bei den Schweinen und hat versucht, denen ihr Fressen abzunehmen, denn er hatte kein Geld mehr, um sich selber etwas zu essen zu kaufen. Das war wirklich der tiefste Punkt in seinem Leben. Und jetzt kommt die Leda.
Ja, und als er dann so bei den Schweinen saß, ging er in sich und hat sich gedacht, das war alles Blödsinn, was ich getan habe. Naja, und er macht sich auf und geht zurück zum Vater. Und naja, als er dann vor seinem Vater steht, naja, dann denkt er sich, wird der Vater mir vergeben? Naja, und der Vater vergibt ihn und sagt, ich nehme dich neu als Sohn auf. Und er nimmt also als neuer Sohn auf und der Vater selbst hat gesagt, mein Sohn war tot und ist jetzt wieder lebendig geworden. Und jetzt kommt die Janine und der Steven mit den 5 Fragen.
Zu dieser Geschichte gibt es 5 wichtige Fragen, die sich auch auf unser Leben beziehen können. Wie hätte er am tiefsten Punkt anders reagieren können?
Er hätte Selbstmord begehen können, anfangen zu stehlen, zu rauchen, zu trinken oder eine ähnliche Laufbahn einlegen können.
Wie viele Stufen kann er alleine zurück?
Kann die ersten 3 Stufen alleine zurück, der Vater muss ihm aber vergeben.
Wieso war der Sohn tot?
Ja, die Beziehung zum Vater war tot.
Was war sein Kapital?
Seine Gesundheit, seine Freiheit, sein Geld.
Wo bin ich in dieser Geschichte?
Wo der Einzelne von uns ist, weiß ich nicht. Ob er noch auf dem Weg nach unten ist oder schon wieder hoch, aber man kann auf jeder Stufe umkehren.
Also wir sind der Michael, der Timo, der German, ich bin der Markus und wir reden über das Thema Schöpfung und Evolution. Und ich werde Ihnen zuerst mal die beiden Begriffe erklären. Unter Evolution, da versteht man, dass bei der Entstehung der Erde noch alles unvollkommen war und dass sich im Laufe der Jahrtausende bis zum heutigen Stadium eben alles weiterentwickelt hat. Und die Schöpfung, das sagt schon die Bibel, seit Gott die Erde geschaffen hat, war halt alles vollkommen und in den letzten, also bis heute sind keine neuen Arten entstanden. Und der Timo, der wird Ihnen jetzt was über die beiden Begriffe Art und Rasse erklären.
Es gibt ca. 1 Million Tierarten und 100.000 ausgestorbene Tierarten. Art ist der Oberbegriff und ist in Rassen untergliedert. Zum Beispiel die Art Hund hat folgende Rassen: Schäferhund, Bernhardiner und Dackel. Die Frage ist, wie können aus einer einzigen Tierart im Einzeller so viele neue Tierarten entstehen? Hier gibt es 2 Möglichkeiten, entweder Kreuzung oder durch Erbgutveränderung, das heißt Mutation. Zunächst Kreuzung. Kann sich ein Dackel und eine Katze kreuzen? Nein, es gibt keinen Katzendackel. Das heißt, Erbgutveränderung, nee, das heißt, Kreuzung ist nicht möglich. Gibt es neue Arten durch Erbgutveränderung? Eine Fruchtfliege hat man mit radioaktiven Strahlen bearbeitet und Erbgutveränderungen hervorgerufen. Aber es blieb immer eine Fruchtfliege und wurde keine Hummel. So können wir sagen, dass weder durch Erbgutveränderung noch durch Kreuzung neue Tierarten gibt.
Ja, nach dem, was uns der Timo jetzt erzählt hat, ist die Theorie von der Evolution eigentlich schon ein Stückchen widerlegt, weil ja keine neuen Arten entstanden sein können. Und der German, der wird Ihnen jetzt was über die Altersbestimmung und ihre Methoden erzählen.
Ja, über die Altersbestimmung und ihre Methoden. Historisch gesicherte Ausgrabungsergebnisse, die durch geschichtliche Zeugnisse ihrer Zeit bestätigt werden, geben es ca. 4000 Jahre vor Christus. Darunter fallen zum Beispiel Schrifttafeln und andere Gegenstände. Alles, was ein höheres Alter haben soll, wird chemisch-physikalisch nachgewiesen. Dies teilt man in drei Methoden. Die erste Methode ist die des radioaktiven Kohlenstoffs. Er ist zu einem geringen Prozentsatz in der Luft und den Knochen enthalten und zerfällt nach dem Tod langsam in Stickstoff. So misst man den Gehalt des radioaktiven Kohlenstoffs. Je weniger man davon findet, desto höher schätzt man das Alter der Sache. Die mögliche Fehlerquelle liegt darin, dass man annahm, die Luftzusammensetzung wäre früher genauso gewesen wie heute. Die zweite Methode ist die Uran-Blei-Methode. Uran zerfällt in Blei. Bei dieser Methode misst man den Bleigehalt in Stoffen. Es gibt aber, ob alles Blei nur aus dem Zerfall entstanden ist. Es gibt zum Beispiel Gebirge ohne Uran, aber mit Blei. Die dritte Methode ist die Kalium-Argon-Methode. Kalium zerfällt in Calcium und Argon. So misst man den Argongehalt in Steinen oder Fossilien. Je mehr man davon findet, desto höher schätzt man das Alter. Die mögliche Fehlerquelle wiederum liegt darin, dass Argon auch in der Luft enthalten ist und könnte dies nicht zu falschen Ergebnissen führen. Ich möchte noch etwas über den Felsen von Hulalai erzählen. Dieser Felsen hat ein Alter von 180 Jahren und wies nach der dritten Methode ein Alter von 160 Millionen bis 3 Milliarden Jahre auf.
Tja, der Michael erzählt Ihnen jetzt was über das mögliche Alter der Erde.
Heutige Schätzungen geben der Erde ein Alter von 4,5 Milliarden Jahren, während der biblische Stammbaum und damit eventuell das Alter der Erde nur ca. 6.000 Jahre beträgt. Wir haben ein paar Fragen, die zum Nachdenken führen sollen über das Alter der Erde. Jährlich entstehen ca. 300.000 Tonnen Helium in unserer Atmosphäre. Insgesamt bestehen ca. nur 3,5 Milliarden Tonnen Helium. Die könnten in weniger als 10.000 Jahren entstanden sein. Wo ist dann das ganze Helium, das in den 4,5 Milliarden Jahren entstanden sein soll, geblieben? Nach einer der Methoden, die German genannt hatte, ist der älteste Menschenfund 1,7 Millionen Jahre alt. Wenn die Menschheit wirklich, nach diesem Fund zu urteilen, 1,7 Millionen Jahre alt wäre, müssten wir eigentlich schon gestapelt liegen. Aber wir sind es nicht. Wo sind dann die vielen Menschen, die in den 1,7 Millionen Jahren entstanden sein sollen, geblieben? Jährlich entstehen circa... Es fallen jährlich 14 Millionen Tonnen kosmischer Staub auf unsere Erdoberfläche. Wenn die Erde wirklich 4,5 Milliarden Jahre alt wäre, müsste der kosmische Staub 55 Meter hoch auf unserer Erdoberfläche liegen. Aber er liegt nicht einmal Zentimeter hoch. Wo ist er?
Ja, und nachdem die drei uns jetzt was über das Thema Evolution und Schöpfung erzählt haben, ist die Schöpfung eigentlich, wird der Schöpfung eigentlich recht gegeben und es wird halt gesagt, dass die Evolution nicht zu beweisen ist. Und da die Schöpfung jetzt also zum größten Teil recht hat oder immer recht hat, wird auch bewiesen, dass die Bibel immer recht hat, dass wir die Bibel auch heute noch brauchen können.
Vielleicht haben Sie gerade bei der letzten Gruppe Ihre Fragen gehabt oder auch nicht alles verstanden. Nicht, dass ihr das nicht gut ausgedrückt hättet, das habt ihr schon, sondern weil die Zusammenhänge sehr kurz angetippt waren. Aber ich verstehe das als eine Gesprächsgrundlage zum Nachdenken.
Ich will uns auch zunächst erstmal vorstellen. Das ist Natascha und ich bin die Nina. Und wir wollen halt was über den Umgang mit der Bibel erzählen.
Ja, zuerst einige Fakten. Die Bibel ist eine Sammlung religiöser Schriften, geschichtlichen, sittlichen und poetischen Inhalts. Johann Gutenberg erfand den Buchdruck und druckte um 1440 die 42-zeilige sogenannte Gutenberg-Bibel. Martin Luther übersetzte die Bibel und gewann damit für die Entwicklung einer einheitlichen deutschen Schriftsprache große Bedeutung. Die Bibel entstand circa zwischen 1200 vor und 100 nach Christus. Der Urtext des Alten Testaments ist meist hebräisch, der des Neuen Testaments meist griechisch. Die kleinste Bibel der Welt ist 4 cm lang, 2 cm dick und 3 cm breit. Sie hat 878 Seiten und wiegt 20 Gramm. Die größte Bibel der Welt hat 8048 Seiten, wiegt 574 Kilogramm, ist 1 Meter hoch und 2,5 Meter breit.
Ja, die Bibel ist von 2000 Sprachen in allein 1600 Sprachen übersetzt. Sie hat 3 Millionen Buchstaben, 31.000 Verse und 1189 Kapitel. So, und jetzt wollten wir die Bibel mit mehreren Sachen vergleichen, zum Beispiel Brot, Feuer und Licht. Da heißt es zum Beispiel, die Bibel ist wie Brot. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herniederkommt, auf das man davon esse und nicht sterbe. Die Bibel ist wie Feuer. Ist mein Wort nicht also wie Feuer, spricht der Herr. Die Bibel ist wie ein Licht. Dein Wort ist Leuchte meinem Fuße und Licht für meinen Pfad. Die Bibel ist wie Milch. Wie neugeborene Kindlein seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, auf dass er durch dieselbe wachse zur Errettung. Die Bibel ist wie ein Spiegel. Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit, nahe hineingeschaut hat? Die Bibel ist wie ein Hammer. Ist mein Wort nicht also wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Die Bibel ist wie ein Schwert. Das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist? Die Bibel ist wie ein Same, unverweslicher Same, das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das Bibel ist wie Wasser, Zitat Anfang, auf das er sie heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, Zitat Ende.
Ja, und immer wenn wir im Konfirmandenunterricht einen Bibeltext gelesen haben, haben wir diesen verschiedenfarbig die einzelnen Verse verschiedenfarbig unterstrichen. Zum Beispiel haben wir blau immer die wichtigsten Verse unterstrichen, schwarz die Verse, wo Sünde enthalten war. Wenn die Verse Wachstum im Glauben ausdrücken, haben wir sie grün unterstrichen. Und rot, wenn sie Vergebung oder Christwerden darstellen sollten. Das möchte ich an einem Beispiel erläutern, zum Beispiel Markus 2, Vers 5. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrigigen: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, diesen Vers haben wir rot unterstrichen, da der Gichtbrüchige in seinem Glauben wächst und da ihm vergeben wird. Vers 6, es waren aber etliche Schriftgelehrte, die saßen all da und dachten in ihrem Herzen. Vers 7, wie redet dieser so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott? Ja, dies haben wir schwarz unterstrichen, denn die Schriftgelehrten haben da schlecht über Gott geredet. Und Vers 11, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und gehe heim. Ja, da ist der Gichtbrüchige mit seinem Glauben natürlich gewachsen. Und Vers 12, und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor allen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Ja, dieser Vers, der kam uns ziemlich wichtig vor und deshalb haben wir ihn blau unterstrichen.
Ja, und ich möchte Ihnen jetzt nur noch eine Geschichte erzählen über eine Prinzessin. Also diese Prinzessin, die hat auch einen Verlobten und wie sie dann Geburtstag hatte, überreichte ihr dann auch der Verlobte ein Geschenk. Und wie sie es dann ausgepackt hatte, hat sie dann gesehen, dass es eine schwarze Kanonenkugel war. Und sie war enttäuscht und wurde böse und warf die Kanonenkugel dann in so eine Zimmerecke. Und plötzlich ist die Kanonenkugel aufgesprungen und eine silberne Kugel kam zum Vorschein. Sie nahm diese sofort auf, drehte sie zwischen den Fingern und sie merkte, sie ging auf. In der silbernen Kugel war dann auch ein kleines goldenes Etui drin. Und als sie dies dann öffnete, sah sie dann einen ganz schönen Ring mit glitzernden Diamanten besetzt und einen kleinen Brief dabei, aus Liebe zu dir. Und so ist es auch mit der Bibel. Wenn man, je mehr man darin liest, umso mehr stellt man fest, wie schön sie ist. Naja.
Ja, unsere Gruppe besteht aus Erik, der Frank, und da hinten, das ist der Mirko, der Sven und der Markus. Und wir haben als Überschrift das Gebet. Ja, und ich bin der Thomas.
Das fängt schon wieder an.
Ja, und ich spreche über das Bittgebet. Beim Bittgebet teile ich meine Wünsche Gott mit. Ich kann für Verwandte, Bekannte, Menschen mit Sorgen, Gesundheit, Zufriedenheit, gutes Verhältnis zu anderen oder auch für mich selbst dahin bitten. Allerdings soll durch dieses Gebet nicht ein Problem beiseite geschafft werden, sondern es soll helfen, das Problem zu lösen. Im Matthäus-Evangelium 7, Vers 7 steht: bittet, so wird euch gegeben. Und dann in Vers 8, denn wer da bittet, der empfängt. Das heißt aber nicht, dass jedes Bittgebet auch erhört wird. So zum Beispiel bei einem sportlichen Wettkampf sollte man nicht für einen Spielgewinn beten, sondern für ein gutes und faires Spiel. In der Schule sollte man nicht nur für gute Noten beten, sondern auch für einen guten Arbeits- und Lernstil. Auch sollte man sich nie Schlechtes für andere wünschen.
Ja, ich spreche über den Dank. Wir können Gott im Alltagsleben für so viele Dinge danken. Nur ist uns vieles schon so selbstverständlich geworden, dass wir den Wert gar nicht mehr erkennen. Wir können zum Beispiel danken für gute Freunde, mit denen wir täglich zusammen sind. Es wird einem erst richtig bewusst, was es bedeutet, keine Freunde zu haben, wenn man umzieht und momentan fremd und ohne Freunde ist. Für was können wir noch danken? Wir können zum Beispiel danken für das hervorragende Straßennetz in unserem Land oder für die gute Lebensmittelversorgung, gute ärztliche Versorgung, Lehrer in der Schule, überhaupt Schule, Eltern und Familie, Beruf und Ausbildungsstelle. Auch Gottes Schöpfung sollten wir nicht vergessen und danken für Luft, Wasser und die Schönheiten der Natur. Und da heute Muttertag ist, können wir auch ganz besonders für unsere Mütter danken.
Ich spreche über das Loben und in der Bibel im Psalm 150, Vers 6 steht, alles was oben hat, lobe den Herrn. Man kann jemanden loben, wenn er gute Taten oder etwas oder es jemand zu ihm gebracht hat. Zum Beispiel, ich schreibe in der Schule eine 1. Für diese Tat kann man mich loben. Oder ich schreibe Bücher und werde durch diese Bücher berühmt. Dafür kann man mich loben, dass ich es zu jemandem gebracht habe. Beim Loben steht Gott oft im Mittelpunkt. Wir loben Gott für so vieles. Dafür, dass er uns Menschen erschaffen hat, für das tägliche Brot, das er uns gibt, für die Liebe und Treue, die er uns versprach und für die Erlösung durch seinen Sohn. Für dieses und mehr loben wir Gott fast täglich.
Ich habe das Stichwort erhörtes Gebet. Erhört werden Gebete, wenn etwas gut für uns oder andere ist und ich Jesus in meinem Herzen habe und ihm vertrauen kann. Beispiel für ein erhörtes Gebet aus der Bibel, im 2. Mose Kapitel 16. Mose bittet um Nahrung für Israel. Gott erhört das Gebet, indem er Manna und Wachteln schickt. Ein heutiges Beispiel, ein Soldat betet im Krieg, dass er die Schlacht überlebt. Eine Kugel, die ihn später in der Schlacht trifft, wird durch eine Taschenbuchbibel gedämpft.
Ja, und ich rede über das nicht erhörte Gebet. Gebete, die rein egoistisch sind, wie extreme Geldwünsche oder ähnliches, werden nicht erhört. Ja, außerdem werden keine Schadenswünsche erfüllt, durch die man andere Leute fertig machen würde. Auch etwas, was nicht gut für mich ist, wird nicht erhört. Und Gebete, die weder rein egoistisch sind noch Schadenswünsche, können auch dann unerfüllt bleiben, wenn die Verbindung mit Gott gestört ist. Dann fehlt oft nur das Gebet um Vergebung vorangegangener Sünden. In Sprüche 28, Vers 9 steht sogar, dass das Gebet dessen, der sein Ohr abwendet, um die Weisung nicht zu hören, Gott ein Greuel ist. Diese unterbrochene Verbindung zu Gott ist also wie ein verstopfter Abfluss.
Ja, und mein Stichwort ist die Buße. Ja, und um diese Sünde im Beispiel der Verstopfung wegzuschaffen, tut man Buße. Da kein Mensch sündenfrei ist oder war, außer Jesus, kann man seine Sünden bei Gott durch Buße loswerden. Das heißt, wenn sich Sünden anhäufen, kann man seine Sünden bei Gott durch Buße vergeben lassen. Dabei ist das aufkommende, meist schlechte Gefühl bereinigt. Doch meistens ist es nicht nur mit einem Gebet getan. Wenn man zum Beispiel einer Person etwas gestohlen hat, muss man das Gestohlene natürlich zurückgeben und muss Buße tun. Ein bekannter Autor hat zum Beispiel viele Bücher über Gott geschrieben, in denen er ihn gelästert und gepreist hat. Und verspottet hat und hat später diese Bücher verkauft. Und als er nun ziemlich alt geworden ist und er Christ geworden ist, als er nun etwas älter geworden ist und viele Bücher geschrieben hat, wurde er dann Christ. Und nun konnte er ja diese Bücher nicht aus seinem Kundenbücherregal wegnehmen. Und so hat er ein weiteres Buch geschrieben, in dem er Gott lobte und pries. Und somit hat er Buße getan.
Okay. Jetzt mal unsere Gruppe vorstellen. Das ist die Monika, die Andrea, die Sigrid, die Inge und ich bin die Valetta. Und unser Thema ist Gottes Plan. Und dazu habe ich mir drei Verse rausgesucht, die mir im Laufe der Konfirmandenzeit wichtig geworden ist zu dem Thema. Da heißt es im Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Im Johannes 15, Vers 16 steht, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr Frucht bringt und die Frucht bleibe, damit, wenn ihr den Vater bittet, er es euch gebe. Und im Psalm 139, Vers 16 steht, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereit war, und alle Tage meines Lebens standen in deinem Buch, die noch nicht waren, aber werden sollten. Ja, jetzt wissen wir, dass Gott einen Plan für uns hat, aber wie erkenne ich den Plan? Dazu will uns Monika was sagen.
Also ich spreche über die Sender und Empfänger. Empfange ich Gottes Plan des Senders Jesus. Für jeden Sender brauche ich einen artgleichen Empfänger, zum Beispiel für einen Fernsehsender einen Fernsehempfänger, für einen Kurzwellensender einen Kurzwellenempfänger. Wenn Jesus der Sender ist, brauche ich Jesus auch im Empfänger. Also wer von den dreien ist ein Christ? Das ist der in der Mitte, weil Jesus in seinem Leben ist. Dann wer von denen kriegt das Programm überhaupt nicht? Das ist der Linke, weil Jesus nicht in seinem Leben ist. Was ist mit dem rechten Empfänger? Er ist auch ein Christ, aber er empfängt das Programm gestört.
Ich spreche über die zwei Kanäle des Senders, durch die wir sein Programm empfangen. Durch die Bibel lerne ich Gottes Wort kennen. Er sagt mir seinen allgemeinen Willen. Das heißt, was immer gilt. Zum Beispiel Gottes Wille, dass alle Menschen Jesus erkennen. Gottes Wille ist unsere Heiligung. Das heißt, sich mit Jesus betend eins machen. Alle Zeit Freude, Gebet und Dank. Durch Gutes tun, Kritiker zum Schweigen bringen. Gott kann aber auch durch tägliches Bibellesen zu mir reden. Dazu hat Natascha auch schon etwas gesagt. Der zweite Kanal sind Christen. Sie können mir durch Gespräche helfen, dass ich seinen Willen klarer erkenne. Sie können mich ermutigen, aber auch korrigieren.
Ja, ich möchte etwas über die Umstände und Gedanken sagen. Als erstes zu den Umständen. Gott kann Bewahrung, Krankheit und Weichenstellung benutzen, um seinen Willen deutlich zu machen. Der Wille Gottes klärt sich oft im Gespräch mit anderen Christen. Nun zu den Gedanken. Gott kann uns durch innere Überzeugung leiten. Er wacht und gibt uns Licht für unseren Lebensweg.
Gott verheißt seine Führung. Psalm 23. Der Rast man hirt, mir wird nichts mangeln. Gott will mich so leiten, wie ein Hirte das mit seinen Schafen tut. Psalm 25, Vers 15. Meine Augen sind stets auf Gott. Wo sehen wir ihn eigentlich? Wir erkennen ihn, indem wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Psalm 32, Vers 8. Gott will mich mit seinen Augen leiten. Er weiß, was der beste Weg für mich ist. Er hat den Überblick. Ich bin gut bereit, wenn ich diesen Weg gehe.
Ich möchte Ihnen unsere Gruppe vorstellen. Das ganz rechte ist die Annabelle, daneben die Sandra, die Katja, Marion, Jennifer und ich bin die Claudia. Und wir möchten Ihnen etwas über das Thema Partnerschaft und Ehe erzählen. Also eine wichtige Voraussetzung für das Zusammenleben ist die Bereitschaft, sich selbst anzunehmen. Im Psalm 139, Vers 14 bis 16 ist geschrieben, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wenn ich mich selbst annehme, gehört dazu, dass ich auch mein Aussehen annehmen muss, so wie ich auch mein Alter akzeptieren muss. Ich muss meine Begabung akzeptieren und sollte nicht versuchen, meine Grenzen zu verändern. Außerdem gehört dazu, dass ich mein Geschlecht und mein Wesen akzeptiere. Es gehört auch dazu, dass ich meine Eltern deren finanzielles Einkommen annehme. Wenn ich diese Punkte akzeptiere, gewinne ich Selbstvertrauen.
Gott möchte eine Persönlichkeit in uns entwickeln, denn wir sollen im Wesen Jesus ähnlich werden. Wenn wir die Eigenschaften, die Claudia erwähnt hat, nicht annehmen, sind wir unzufrieden, unser Aussehen oder unser Verhalten ist auffallend und es treten Schüchternheit oder Minderwertigkeitskomplexe auf. Wir können eine Lösung finden, indem wir Gott unsere Bitterkeit als Sünde bekennen und für uns selbst danken lernen.
Im 1. Mose 1, Vers 24 steht geschrieben, im 1. Mose 1, Vers 24 steht die Geschichte Abrahams, der für seinen Sohn Isaak durch einen Knecht eine Frau suchen ließ. Dabei wurden von ihm folgende Punkte berücksichtigt. Der Partner sollte auch gläubig sein. Danach betete er in eine Oase um Gottesführung und fand bald daraufhin die richtige Frau.
Dann fragte er noch die Eltern um die Hand ihrer Tochter und zum Schluss ließ er die Tochter selbst zustimmen. Diese vier Punkte sollten auch heute bei der Partnersuche noch berücksichtigt werden. Erstens, der Partner sollte auch gläubig sein. Zweitens, Gebet um Gottesführung. Drittens, die Eltern sollten zustimmen. Und viertens, der Partner selbst sollte zustimmen.
In der Bibel gibt es einen guten Vers über die Ehe, 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen und sie werden sein ein Fleisch. Alle drei Ecken gehören zu einer guten Ehe. Schneidet man eine Ecke davon ab, gibt es verschiedene Fehlformen. Links unten ist die leere Ehe. Diese Ehe wird als Zwang empfunden, häufig auch eine Muss-Ehe. Oben ist die wilde Ehe. Dies ist eine Ehe ohne Geborgenheit, wie bei einem Zelt ohne Spitze. Und rechts unten, das ist die unerfüllte Ehe. Diese Ecke wurde meist früher überbetont, jetzt bereitet sie Probleme.
Ich möchte über zwei verschiedene Arten von Ehen berichten. Die eine, in der beide Partner Jesus noch nicht kennen und verschiedene Aufhängungspunkte haben, und die andere, in der beide Partner Jesus kennen und denselben Aufhängungspunkt haben. Bei der Ehe, in der beide Partner Jesus noch nicht kennen, verbindet sie nur die Liebe. Und wenn diese erlahmt, wenden sie auseinander. Anders ist es bei der Ehe, wo beide Partner Jesus schon kennen. Auch wenn sie sich mal streiten, finden sie immer wieder zusammen, denn das, was sie trennen, ist durch Vergebung beseitigt worden.
Zum Schluss stellten wir uns noch 5 Testfragen, die für eine lange glückliche Ehe von Bedeutung sind. Erstens Austauschtest. Kann ich mich mit dem Partner gut unterhalten? Liebe streckt sich zum anderen hin aus. Zweitens Energietest. Setzt die Partnerschaft energiefrei oder lähmt es sie? Liebe macht schöpferisch, sie hemmt Entwicklung nicht, sondern fördert sie. Drittens Respekttest. Habe ich Achtung vor dem Partner? Liebe verlangt Respekt vor der anderen Person. Viertens Annahmetest. Kann ich den Partner mit seinen Schwächen akzeptieren? Liebe stößt sich nicht an den Fehlern des anderen, sieht sie aber. Fünftens Streittest. Können wir uns nach einem Streit wieder vertragen? Liebe ist ein Wir-Gefühl.
Unsere Gruppe vor, das ist der Frank, Michael und Marc und ich bin der Patrick. Und unser Thema ist, was kommt nach dem Tod? Nach Aussage der Bibel ist der Mensch in 3 Teile aufgeteilt. Der unterste Teil, mein Körper, ist der sichtbare Teil. Das heißt, mit meinen 5 Sinnen nehme ich die Umwelt wahr. Der zweite Teil ist der Geist. Er ist selbst in 3 Teile aufgeteilt. Mit Gefühl, Wille und Verstand. Er beinhaltet mein Selbstbewusstsein. Der oberste Teil ist der Geist. Das heißt, Sitz meines Gottesbewusstseins. Die Bibel sagt, dass wir Jesus in unser Herz aufnehmen können. Die Frage ist, in welchem Bereich nehme ich ihn auf? Körper, Seele oder Geist? Ja, weiß vielleicht jemand von Ihnen die Antwort? Also wir nehmen ihn in den Geist auf.
Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Dieser Tod erfasst alle 3 Bereiche menschlichen Lebens. Es gibt 3 Todesarten. Erstens der geistliche Tod, der Mensch versteht Gott nicht mehr. Zweitens der seelische Tod, das heißt ewige Verdammnis. Drittens der körperliche Tod. Wenn wir Christus glauben und unser Herz aufnehmen, überwindet er 2 Tode. Erstens den geistlichen Tod, indem er uns den Heiligen Geist gibt. Zweitens die ewige Verdammnis, indem er uns ewiges Leben schenkt. Der biologische Tod wird nach wie vor als Folge der Sünde getragen.
Erste Auferstehung zum Leben. Was geschieht beim Sterben? Der Körper kommt in die Erde, der Geist geht zurück zu Gott und die Seele kommt ins Totenreich, das in Paradies oder Gefängnis gegliedert ist. In welchem Bereich wir kommen, entscheidet sich daran, ob man mit oder ohne Jesus gelebt hat. Im 1. Thessalonicher 4, Vers 17 bis 18 wird zur Auferstehung zum Leben gesagt, dass der Herr herniederkommen wird und alle Christen mitnimmt zum Herrn, wo sie immer sein werden. Das heißt, die erste Auferstehung geschieht, wenn Jesus wiederkommt.
Die 2. Abteilung des Totenreichs, das Gefängnis, ist ein Wartezustand zur 2. Auferstehung, der Auferstehung zum jüngsten Gericht. Das jüngste Gericht beschreibt Johannes in der Offenbarung, Kapitel 20, Vers 12, folgende so. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der 2. Tod, der feurige Pfuhl. Es erhebt sich die Frage, sollen wir für Tote beten? Alle Christen kommen nach ihrem Tod sofort in das Paradies, alle Nichtgläubigen sofort in das Gefängnis. Ein Toter kann weder die eine noch die andere Abteilung des Totenreichs verlassen, um in die andere überzutreten. Das Gebet für Tote ist deshalb überflüssig, weil wir an ihrem Zustand sowieso nichts verändern können.
Vielen Dank. Ich könnte mir vorstellen, dass für diesen oder jenen mancher Punkt nur so angetippt war, ohne dass er ganz genau verstanden hat, worum es geht. Man kann nachfragen, Konfirmanden fragen, mich fragen, um mehr zu erfahren. Es war ja eine Konfirmandenvorstellung. Das heißt, es sollte zum Ausdruck kommen, womit wir uns beschäftigt haben. Und ich möchte das Stichwort Vorstellung in zwei Fragen verwandeln. Und zwar die eine Frage geht an dich persönlich und die zweite natürlich auch. Die erste Frage ist die, welche Vorstellung bekommen Leute von Gott, wenn sie dein Leben betrachten? Das ist nur eine Frage. Welche Vorstellung bekommen Leute, Menschen von Gott, wenn sie dein Leben betrachten? Und das ist ja keine Frage an den heutigen Tag, sondern an jeden Tag. Jeder von uns macht Fehler und es wird keinen geben, der alles nur in Ordnung hätte. Aber trotzdem wird man irgendwo eine Vorstellung von Gott gewinnen, wenn man dein Leben betrachtet. Entweder merkt man, dass du ihn irgendwo lieb hast, oder man kann merken, dass er für dich eine Art Feuerlöscher ist, den du nie brauchst, weil es nie brennt. Oder man kann sagen, er ist gar nicht vorhanden. Die Frage, welche Vorstellung bekommen Menschen, wenn sie dein Leben betrachten, von Gott? Und die zweite Frage der Vorstellung ist die, welche Vorstellung wirst du von Gott haben, wenn du stirbst? Ich meine nicht, jetzt jemand Angst machen zu wollen, das ist nicht meine Absicht, sondern an deinem Lebensende, welche Vorstellung hast du dann von Gott? Kannst du sagen, er ist ein fantastischer Gott, den ich täglich in seiner Liebe erfahren habe? Oder sagst du, er ist eine Art Urlaubsbekanntschaft, den ich irgendwann mal traf und dann wieder aus den Augen verlor? Welche Vorstellung wirst du von Gott haben, wenn du aus diesem Leben gehst? Die eines treuen Begleiters, weil Jesus in deinem Herzen ist, oder die eines vorübergehenden, flüchtigen Bekannten? Ich wiederhole beide Fragen. Welche Vorstellung werden Menschen gewinnen von deinem Leben? Das heißt von Gott, wenn sie dein Leben betrachten. Und welche Vorstellung wirst du von Gott haben, wenn du aus dem Leben gehst? In der Frage, wie du ihn erlebt hast.